Ja, ich sag mal so, mal wieder Zeit für eine große Reise in der Weihnachtszeit, nachdem ich letztes Jahr beschloss, dass ich mal hier bleibe und mich treiben ließ durch die Bäckereien und an den weihnachtlich geschmückten Scheiben vorbei. Und überall bildete ich mir ein, ja, dass es da eine Haarsträhne sei oder ein Augenpaar, das sich zu mir zuwendet und vorüberhuscht. Und wie es auch sei, ich sag's ebenso, wie es ist. Die deutsche Arbeiterklasse, ja, die hat mich geküsst. Und deshalb konnte ich nicht weg von hier. Hätte sie sonst vermisst. Aber dieses Jahr nach Marokko, ja, dann dachte ich schon in ein paar Tagen. Und jetzt bin ich gerade bei meinen Padres, bei meinen Eltern. Zumindest war ich da und will jetzt wieder in meine eigene Wohnung fahren. Und ja, ich war ganz schön verkatert, darf ich sagen. Diesen Freitag nämlich, was die Kollegen da gebechert haben bei der Weihnachtsfeier. Also ich dachte, ich komme nicht mehr mit. Ich halte nicht Schritt. Also liebe Kollegen, ich weiß nicht, wie das geht, wie ihr das hinkriegt, dass ihr hier einen nach dem anderen hebt. Und ja, also ich und mein Kelch, der wurde mir voll geschenkt vom Kellner. Und klar, man denkt, dass man schon alles kennt, aber nein, den Weißwein, den Rotwein und den prickelnden Wein, klar, der muss auch noch sein Schaum oder wie man ihn auch nennt, schenk ihn mir ein. Und ja, das Resultat, ich sag's ganz klar, das ist jetzt ja nicht so schlimm, nicht so scheiße, nein, aber am gestrigen Tag, dass ich da fast den ganzen Tag da niederlag im Bett und ja, weil mir einfach lila war oder blau war ich oder jedenfalls, ja. Aber ja, dann bin ich aufgewacht und bin zu meinen Eltern gefahren und dachte, genau, weil wenn ich mich krank fühle und schwächlich, dann fühle ich mich da besser bei meinen Eltern, weil die ein schönes Haus haben. Und ich denke echt jetzt, ja, das ist, was einem das gibt, das Materielle. Von dem Marx sagte, dass es den Menschen auf eine neue Stufe stelle, wenn du aus dem Kelch trinkst, aus einem vergoldeten Becher, dass das Wasser da besser schmeckt. Ja, ich weiß nicht. Aber zumindest kann man sagen, dass du überhaupt Wasser hast und keinen Dreck darin. Ja, das ist besser und gesünder als brackiges Wasser und so. Und dass das Essen reichhaltig ist und schmeckt und so. Da kann es dir besser gehen und der Mensch, der denkt auch nur ehedem oder danach, nach dem Essen eben durch die Kalorien, die er aufnimmt und verbrennt und sozusagen, ja, das Geistige hängt dieser Grundlage oder setzt da drauf oder ja, hängt an diesem Seitenpfad des Materiellen eben. Und ja, so wie ich las gerade, wie die Ureinwohner Amerikas die Bisons jagten, so jagen wir hier eben andere Sachen. Ja, lasst mich jetzt kurz Pause machen, noch einen Kaffee schnappen oder frische Luft. Ich will nur sagen, ja, Kaduff, also uff. Ich denke so, ich nehme was, uff. Bin ich doof. Ich brauche einfach Luft. Wenn ich schon reise, ja, dann will ich doch auch was darüber ausdrücken, ein paar Videos aufnehmen. Aber klar, Marokko, man weiß, die Leute sind nicht so reich. Deshalb würde ich da das Handy zücken, wenn sie es mir vielleicht gleich aus der Hand schnappen oder der Dieb, der reißt und dann reißt aus, entwischt und weiß, wie er durch das Gassengewirr am schnellsten wieder, naja, in der Medina ist, hinter den dicken Mauern des Stadtkerns eben, die Städte dort in Marokko suchen. Und das würde ich bedauern, klar, mein Handy dann gestohlen und alles, oh Gott, nein. Deshalb sage ich es ja vielleicht lieber so, ohne einen Vlog zu machen, wozu man ja das Handy rausholt und nach oben hält oder vors Gesicht oder irgendwas filmt. Nein, einfach einen Podcast. Ja, man, das bringt's, denke ich mir so. Brabbel ich vor mich hin, stamme und dann, wenn ich da bin, wie ein Essaouira vielleicht am Strand ganz allein, kann ich wieder das Handy zücken. Aber zuerst will ich nach Casablanca. Und es tut mir leid, liebe Leute, dass ihr nicht mitkönnt, dass ihr so bescheiden bleibt oder eben kein Geld habt, ne? Leider. In Urlaub zu fahren. Ja, liebe Arbeitenden, lassen. Deshalb bin ich doch da und will euch teilhaben lassen. Und so bin ich so ins mein Sendungsbewusstsein. Das ist ein ganz wichtiges Wort, denke ich mir. Sendungsbewusst, das bin ich so in einem fort. Einfach weil ich weiß, dass ich viele Privilegien hatte, die Reisen, der Reichtum meiner Eltern und wo mich das überall hinführte. Und da will ich doch was mitgeben und davon erzählen, wenn es mir schon ja im Herzen ganz schwer wird und schwerfällig dran denke ich. Also dran denken, dass die meisten das nicht erleben können. Das, ja, leider sind wir abgeschnitten vom Glück und dem, was wir uns geben könnten. Aber immerhin davon erzählen und dieses literarische Garten beben. Und ja, das soll es dann aber echt geben. So, nun bin ich wieder da, habe einen kurzen Kaffee zu mir genommen und ja. Ich wollte noch einige anzügliche oder Schlüpfrigkeiten verbreiten, nämlich meine Ex-Freundin, wie wir beiden da zum letzten Mal Sex hatten und die Liebe machten. Oder zum ersten Mal oder ja. Aber lass mich anders anfangen und zwar mit was Fiktionalem. Denn das gibt warm, denke ich. Weil ich sowieso zu viele Geschichten habe, ist es besser. Lass mal eine ab. Dann bin ich gleichsam los. Ja. Und es gab da diese eine über eine Art Revolution. Eine Visionärin und Vordenkerin, Lia nannte sie sich. Und ja, Lia. Also dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Es geht um die Konkurrenz. Es geht um das, was uns bedrückt. Dieser Tage in dieser Gesellschaft, aber es wird da eben ein Ausweg gesucht. Man kennt es ja, wenn man so deprimiert ist oder na, jedenfalls Lia lässt das nicht auf sich beruhen, sondern geht weiter in ihren Gedanken. Ich glaube, das ist es, das ist was zu tun ist. Naja, lass mich nun kurz noch was sagen zu Stefan und Wolfgang ihren Podcasten, denn gestern Abend, ja, zappte ich mal wieder rein, nachdem ich länger schon nicht mehr dabei war. Ich bin natürlich weiter subscribed, also bei ihrer Partei oder ihrem Podcast da. Die 29er, ja, dieser Podcast, ja, und huha, ich sag's ja mal so, in meinem Podcast früher habe ich die ja oft zerlegt oder auseinandergenommen. Und dieser, mein früherer Podcast, auf den, ja, bin ich auch stolz, aber auf den komme ich später oder irgendwann mal zurück. Jedenfalls jetzt bin ich nur hier und verrückt, ja. Und will einfach nur das nochmal kurz kritisieren, was die beiden da machen. Ich will demnach spüren und einfach sagen, ja, weil ich jetzt hier in der Bahn bin und hier, ja, vor all den Leuten, die vielleicht mithören, wäre es mir peinlich, noch viel über Sex zu sagen. Deshalb lieber über die beiden und das ist ja auch wie Sex. Da ist man reingeraten ins Podcasten und wow, hat das Spaß gemacht. Zumindest mir und ja, ich kann sagen, Stefan oder der Aufwand-Podcast war mein Podcast-Vater oder die Mutter, ja, die Eltern schafft, dann haben sie es jedenfalls geschafft, mich auch ans Mikrofon zu bringen und haben animiert und ich habe mich aufgerafft. Aber ich wollte nur sagen, wie interessant ist das, was die beiden da machen. Und zwar, nicht, dass es ganz falsch geraten wäre, also jetzt Stefan und Wolfgang in einem neuen 20er Podcast, aber ich denke mir so, ja, also da reden sie von der, lass mich nochmal kurz nachsehen, was wollte ich jetzt sagen, oh, das ist ein Problem, naja, ah genau, das wollte ich kurz erwähnen, weil ich hörte diese Folge über die Zerstörungslust und dachte so, je, weil ich glaube, das muss
S1 nach Kirchheim.
Man benennt das, wenn die beiden von Zerstörung reden, dass sie dann auf dem ganz falschen ideologischen Fundament stehen. Jedenfalls auf dem umgekehrten als ich. Und gut, vielleicht bin ich ja nicht der Maßstab, ich mache ja nicht als ich. Aber ich will es nur so sagen, dass ein ganz anderes ist. Ich stehe auf dem leninistischen Fundament und in dem Sinne ist eine Zerstörung auch was Gutes, zumindest der bürgerlichen Gesellschaft. Wir wollen natürlich auch was aufbauen, ja klar. Ich sage nur, das tut es, all diese Erklärungen tun überhaupt nichts zur Sache für die beiden, für Stefan und Wolfgang, genau, weil die wollen einfach nur die Gesellschaft betrachten und alles, was sie erzählt. Ja, wenn auch, ob es wahr ist oder nicht, egal, aber sie wollen es halt für Geld, also für was das gilt halten, genau das, und dafür kriegt man ja Geld, genau darüber zu reden. Und ja, bleib im Gespräch und so. Ich meine, das ist ihre Betrachtungsweise. Ja, okay, genau, deshalb das nur kurz zur Einleitung. Das finde ich halt ein bisschen scheiße dann, dass die Zerstörung und Zerstörungslust aus ihrer Sicht schon per se negativ assoziiert ist. Das ist kann gar nicht positiv sein. Wir wollen doch die Gesellschaft erhalten und oh, wie fein, ja, ein bisschen Reform, ein bisschen Verbesserung, Sozialdemokraten und bla bla. All dieser Scheiß, den Lenin schon vor 100 Jahren erledigt hat, den wollen die beiden natürlich weiter hochhalten. Und okay, das sei ja ihr demokratisches Recht. Ich will mich nur drüber lustig machen und sagen, ui, also, ja, mir wird einfach schlecht, wenn ich das höre. Deshalb höre ich es ja nicht mehr so oft. Aber jetzt eben echt. Ich finde das trotzdem einen wunderbaren Terminus, die Zerstörungslust. Ja, Zerstörungslust. Und das ist ja auch wichtig, dass man auch vorsichtig sein sollte und sich fragen, genau wie Lenin eben, sind wir vielleicht schon zu weit gegangen bei unserer Zerstörungslust, wie er damals sagte, nach der Revolution eben in den 1920ern, naja, liebe Genossen, liebe jungen Bolschewiki, die da so eifrig dabei seid und immer noch mehr Fabriken zerschlagen wollt, seht ihr nicht, dass wir schon das meiste zerschlagen haben und kaputt gemacht und wir müssen jetzt erstmal darauf achten, dass wir überhaupt genug Güter herstellen, die Wirtschaft am Laufen halten, den Bürgerkrieg hier gewinnen, ne, und deshalb es ist jetzt nicht die Zeit für radikalen Linken, Linksradikalismus im Anarchismus oder nein, wir müssen jetzt schon eben zentralistisch organisieren und schauen, ja, genau, nicht nur zerstören, sondern auch aufbauen und klar, das irgendwie überführen, aber wie geht das aus der alten Staatsmaschinerie, die noch dem Zaren gehörte, jetzt in unsere neuen sozialistischen Hände. Aber ja, also das sind natürlich alles Fragen, über die beiden sich gar keine Gedanken machen. Marx hin oder her, nee, sie wollen einfach nur drüber lachen und stehen felsenfest auf diesem Grund der bürgerlichen Gesellschaft und können ja auf gar nichts anderes achten. Und ich meine, ja, die Revolution als positiv betrachten, ich glaube nicht, dass sie so weit gehen, also Stefan und Wolfgang, sich diese Gedanken überhaupt machen. Nee, sondern sie wollen bewahren und genau zerstören ist gefährlich. Und aber dann, klar, Stefan, aber das ist, mal ehrlich, das ist das ganz große Problem, das ich habe, dass wenn man die Zerstörungslust affirmiert, dann in einem faschistischen Sinn, dann wird so gesagt, wird zerstören, das kann immer nur faschistisch sein. Nicht, dass da Lenin da war, dass diese ganz große Geschichte der Sowjetunion, da können wir mal kurz reinscheißen, wenn die Geschichte das einfach negieren oder ausklammern oder sagen, als hätten die Faschisten ja alles kaputt gemacht oder als wäre da gar kein Platz mehr neben ihnen im Geschichtsbuch und als wäre das als das und das, man darf nur an den Faschismus denken, ja. Aber gut, genug Dampf abgelassen. Ich will nur sagen, dass Stefan sagte, er hat auch bald eine Zerstörungslust und zwar, wenn er Trump sieht in seinem Anwesen, was er für eine Party feiert und was für eine Dekadenz das ist. Die Armen, die in den USA jetzt nichts mehr haben oder denen er das Essen weggekürzt hat, 40 Millionen. Ja, und wenn er so eine Welt sieht und das ist der neue Standard, dann kriegt er auch eine Zerstörungslust. Und da sage ich, ich weiß nicht, Stefan, mir wird da eher Angst und Bange, weil wenn jemand so davon redet, so undifferenziert von der Zerstörungslust und einfach unvernünftig, unleninistisch, ohne einen wissenschaftlich-sozialistischen Plan, ohne einen Fernziel, einfach nur zerstören, ja, dann finde ich das auch gefährlich und deshalb mache ich finde das ganz, ganz schwer eigentlich. Also nicht diese oder jene Rede, die beiden da führen, sondern ihr genereller Standpunkt, dass der halt ein Standpunkt ist ja von kleinbürgerlichen Klassenbewusstsein. Also ja, das ist ja das Schlimme. Aber was sage ich? Es ist ein Klassenbewusstsein. Es ist halt nur eins, das aufsetzt auf genau diese Klasse, in der auch meine Eltern und ich letztlich mich verorten lassen. Und ja, was soll ich denn da sagen? Also ja, aber das muss einem nicht unangenehm sein. Ich sage, an den beiden und an allen kann ich auch sehen, an mir selbst, was für ein Klappspaten ich bin. Wie ängstlich wir sind mit Klappe. Wir haben ja viel zu verlieren. Und das Proletariat, die Arbeiter, die haben aber mehr zu gewinnen, die ganze Welt. Und ja, wir sind ja eigentlich auch Arbeiter, nur man muss einen weiten Weg gehen und hab geistig kämpfen, um das klar zu sehen. Sonst wird man sich einfach nur zurücklehnen, wie meine Eltern oder wie die beiden Podcaster da und sich sagen, ach, mir geht's ja gut, ach und so. Und ach, zerstören darf man nichts. Aber wenn, dann halt mal aus einer Wut, na, emotional. Nicht, dass das irgendwie per Vernunft oder Wissenschaft oder dass das alles klug sein könnte und Sinn machen könnte. Zerstören, um was Neues aufzubauen. Nee, sondern wenn, dann zerstören immer nur in diesem bürgerlichen Sinne. Ja, es muss alles für immer so bleiben und noch tausende Jahre Weihnachten feiern und all diese reaktionären Traditionen, Hauptsache nichts davon antasten. Keine Revolution, nichts darf diesen Stern runterholen, also den Weihnachtsstern noch nicht. Den Sowjetstern natürlich schon, ja, den wollen wir niedermachen, niedermetzeln, so und so viele. Damit wir klar die Knochen bringen, die Sozialisten wieder zurückbringen und bla bla. Also all das, die Gewalt, auf der diese bürgerliche Gesellschaft beruht, ja, die ist halt so und starr und fixiert und es ist tabu, dran zu denken, da was zu ändern und das in Frage zu stellen. Hä, müssen nicht so viele sterben oder unnötig, dass die Menschen leiden und ja, gut, wobei in Frage stellen darf man es natürlich geistig, aber nicht zerstören, nicht, oh nein, das, oh Gott, Lenin, und das ist dann gleich Hitler, ja, das ist es, Lenin, gleich Hitler, irgendwie, wer irgendeine Aktivität entfaltet, der, wer so weit geht, ja, auch nur so zu reden und die Fäuste zu ballen, der ist wie Hitler, und ich glaube, aber jetzt lass mich noch, jetzt bin ich ja wieder aus, erstmal, ich glaube, es gibt aber noch viel mehr dazu zu sagen, sich auf, ja, diese Klappspaten, aber nein, ich mag's ja, ich sag nur, ja, es ist halt auch nicht mehr, leider, nicht mehr ganz so gut, nicht mal mehr so, dass ich einschalte, aber ja, manchmal, ab und zu ja schon, aber das Grundproblem, wie gesagt, ist nicht diese oder jene Rede, die sie von so einem grundlegender, klassenbewusster Standpunkt, aber dass sie, ja, da leider zu bewusst sind oder sich ein zu blumiges, rosiges Bild machen von dem, was diese kleinbürgerliche Welt noch bietet, sich anbiedern an das Bürgertum und na, als ob das nicht alles immer schlimmer wird und dass ja, diese Schmerzen ja schon heute spüren, wie Stefan, der sagt, oh Gott, was ist das? Ich will eigentlich nur noch zerstören. Und, ja, aber das ist doch, das, lieber Stefan, also sei doch gütig, ich will doch, naja, aber lass mich jetzt darauf Bezug nehmen. Ja, das ist halt die Zerstörungslust. Das habe ich auch noch nicht ganz zu Ende gehört. Es ging da ja um ein schönes Buch. Und dieses Buch, das macht ja diesen Schwenk, diesen Stoß, so wie ich es verstehe, hat dieses Buch schon ganz klar den Faschismus, die AfD oder ja, solche Stimmen identifiziert mit der Zerstörungslust. Und oh nee, das ist ein Problem für unsere Demokratie. Und okay, ja. Aber, ja. Was heißt mir? Ah, genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Wolfgang, der da von seinen Marx-Büchern sitzt. Und ich glaube, ich rede hier aber wirklich von Marx, von dem, was das betrifft, oder was ja jedenfalls die Gedanken, die Marx anregte, die betreffen mich und ihn eben nicht so sehr. Oder ja, er ist dabei, das zu konservieren, das als ein schönes Stück, wie sagt man, weiß auch nicht, ja, Folklore lasse ich erst in der Zeitung, aber ich glaube nicht, dass das trifft. Ja, das ist eine Wissenschaft, aber das ist eine verknöcherte marxologische Wissenschaft. Das kann man so oder so auslegen, aber praktische Konsequenzen ziehen oder das auf die Geschichte anwenden, Lenin und was er machte, damit verbinden. Ich glaube, dass das Wolfgang zu schwer findet oder dass er sich da nicht zurechtfindet oder wie auch immer. Aber jedenfalls, ja, so wie ich es mache, ich würde halt sagen, dass ich nicht so drauf achte, wer mir zuhört, weil genau das ist es ja. Wenn du so Marxist wärst, der das praktisch ernst nimmt, wie es Wolfgang eben nicht tut, dann hört dir ja keiner mehr zu, dann hast du da nicht deine Riesen oder immerhin ein gutes Publikum auf YouTube, weil das ist ja ganz klar. Ja, das ist halt so, das wird gemacht in der wirklichen Gesellschaft. Ob das der YouTube-Algorithmus eingreift oder einfach der Algorithmus der im Hirn der Leute sowieso schon läuft und weiß, das ist ein Scheiß. Also Marx und das und das, bla bla. Ja, also egal, die Leute zensieren sich selbst oder wollen davon einfach nichts wissen, sind nicht naseweiß, neugierig oder ja, nur da, wo es um Krieg geht, um reaktionäres Schlachten zerstören, ja, da oh, einen Actionfilm anschauen, ja, das, aber oh, Lenin, oh, das ist doch schlimm, der hat einen abgeschlachtet, der hat so und so und das ist böse, ne? Du kleines Kind, du, lass die Finger von Lenin, weil, oh, das ist nicht gut für dein Hirn, du kannst nicht so viel nachdenken und das ist auch ganz, ganz ja, grüß Gott, hier bin ich wieder, jetzt machte mein Mikrofon schon wieder schlapp, weil es einige Male vorkam und da ist so ein unguter Piepston. Aber ich will jetzt nur noch ein paar Dinge sagen und beim Namen nennen und an den Haaren ziehen oder ja, die Wörter, die Ideen an den Haaren herbeiziehen. Genau das, was die Schwurbler nämlich machen. Die schwurbeln ja einfach mal so drauf los und das weiß man, darf man nicht. Zumindest wenn man Hirn besitzt oder jedenfalls so normal ist, wie Stefan eben ist. Oh, sorry, ich räume ein bisschen auf und ich wollte nur noch diesen einen Punkt klar machen, weil heute, ja, reicht jetzt nicht mehr für einen ganz großen Podcast, aber ist ja auch egal. Wie gesagt, treibt es mich hinaus aus Deutschland und dann kann ich auch mehr machen, weil ich da mehr sehe und mehr zu erzählen habe. Aber Stefan, wie genial. Ja, gestern setzte ich mich in den dicken, in den großen Sessel bei meinen Eltern und dachte, ja, hier gediegen im kleinbürgerlichen Heim. Ja, da schalte ich doch mal wieder den kleinbürgerlichen Podcast ein von Stefan und Wolfgang. Ja, und nichts gegen meine Eltern, nichts gegen euch alle. Nein, ich habe viel gelernt von euch, aber ich muss mich auch entfernen, geistig und gedanklich. Und ja, will da ja nicht ewig festkleben an euren Dogmen oder Corona. Was ist der richtige Blick darauf? Also, ich sag mal so, ja, Stefan, der war ja auch mal Trump begeistert und in meinem letzten Mesita Cubrite Podcast habe ich ja gesagt, dass ich Trump toll fand, wie ich es da phrasierte, wobei ich heute sagen würde, dass ich Trump liebe, weil ja, das hört man da, also bei dem Podcast von vor einer Woche, dass ich das eigentlich sagen wollte, ich liebe ihn, aber dann traute ich es mir nicht und sagte, ah, ja, Trump ist so toll, ja, warum ich ihn naja, halt toll finde. Und ja, verdammt, weil er halt den Imperialismus nochmal ein bisschen ungeschmirgelter, ungehobelter ausdrückt. Wenn auch noch nicht ganz filterlos. Also ja, Trump hat auch noch seinen christlichen Filter eingebaut. Ne? Das und das sind die und die, die machen wir fertig, die rotten wir aus, weil Jesus Christus, weil wir auf den bauen. Und der hat uns das gesagt. Ja! Die Frauen, die Kinder abschlachten und alle. Ah, oh, wie geil. Ja, sorry. Ich raste aus. Ich finde es nur so geil. All diesen Fascho-Imperialismus, den muss man nur wörtlich zünftig nehmen und den, ja, so ausdrücken. Das will ich eigentlich machen, verdammt. Mit all meinen Schriften, Podcasts und all meinen künstlerischen Projekten, denke ich, habe ich es mir in der Vergangenheit immer viel zu schwer gemacht. Ich will doch einfach nur das verdammt sagen. Ja. Trump, das, was er sagt, und halt noch hemmungslos. Und ja, die in Nigeria, ne, die wollte er einfach ach, schnell, cool und böse wird es sein. Böse. Wir sind böse, weil wir gut sind, weil wir auf Jesus Christus bauen. Und der hat für uns genug gutes Bankkapital angeschafft oder gutes moralisches. Ja, und jetzt können wir darauf bauen. Im Sandkasten um uns werfen oder einfach mit Atombomben oder mit allem. Ja, ich will jetzt nur, ja, wie gesagt, nicht die Leute aufschlauen, sondern der Anspruch an meine Kunst sollte genau das sein, eigentlich genau so faschistisch rumgrölen, gegröle, ja, das ist das. Nicht rumnölen, ne, aus einer linken Sicht und das, weil, wie gesagt, früher war ich Stalinist oder weiß nicht, ob ich es noch bin, aber das Ding ist, dass ich die Hoffnung verliere und wahrscheinlich liegt es auch an der Jahreszeit Weihnachten, ja, die Lichter, die deprimieren mich, aber ich meine nur, dass ich die Hoffnung verliere mit allem und ich, das sei mir auch mal zugestanden, ja, mir eine Pause zu nehmen, Auszeit vom historischen Optimismus, der uns ja seit Engels
Friedrich Engelsner darüber schrieb, die Dialektik der Natur und wie sich die menschliche Gesellschaft heraushebt, der Mensch vom Tier abgrenzt und die Industrie so viel produziert für uns alle, aber jetzt müssen wir das nur noch bewusst planen und nicht mehr dem Markt überlassen und seine Anarchie und diesen Krisen, die uns alle schütteln. Aber gut, dann werden wir auch wirklich zivilisiert sein, sagt er, und das ist ja der Optimismus, ja, der Kapitalismus hat schon viel geschafft und jetzt müssen wir ihn überwinden, um noch mehr zu schaffen, zu organisieren, überhaupt zu einem Gattungswesen zu werden, oder wie sagt man, menschlich, dass wir gesellschaftlich ja, uns übers Tierreich erheben und nicht mehr diese Anarchie herrscht, wie immer im Tierreich. Aber das ist ein sehr feiner Gedanke, wir sind schon einen Schritt da heraus aus dem Tierreich, aber noch nicht ganz. Das ist genau die bürgerliche Welt, die Konkurrenzkampf und alles. Der eine, der niederfällt und der hat er niedergemacht und ganze Staaten ziehen in den Krieg. Das ist auch sehr kriegerisch, sehr tierisch. Aber genau, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter. Und optimistisch genau wollen wir sein. Das lasse ich nur vorher, sorry, deshalb flechte ich sie ein. Engels und so. Ja, kann es hoffentlich verzeihen. Ich schaue gerade nach der Zeitung, ja, unsere Zeit, ob ich die wohl noch hier habe. Ich will nur sagen, das haben wir jetzt auch mal zugeschaut. Verdammte Kacke, an Weihnachten zu sagen, dass ich gar keinen mehr. Gar keine Hoffnung mehr hatte und einfach nur sage, ja, verdammt. Ja, was auch immer ich sage. Also, ja, Mann, also ich sag's. Ich will einfach genauso faschistisch dahergrölen und das kommt mir richtig vor, zumindest was Schöneres als das, was meine früheren Vorbilder machen, Stefan und Wolfgang. Ja, so schön ich es auch finde in dem Podcast, aber irgendwo finde ich auch, es ist nicht mehr ganz am Puls der Zeit oder zumindest meiner Zeit, so wie ich sie sehe. Da genau deshalb dann so. Aber, sorry. Ich blätterte hier noch. Aber, nee, lass mich einfach. Das ist mein Programm, aber das muss ich mit mir selber ausmachen, mein künstlerisches Programm, ob ich das so fahren kann oder bleibe ich doch so lahm wie in den letzten Jahren. Ja, es klingt immer nur so an. Faschismus da und dies. Nee, aber diese Welt, die uns umgibt, ist eine grundfaschistische Welt. Und das will ich einfach nur erzählen und davon Mitteilung geben und ja, Faschismus. Als könnte man sich das vorstellen, so dass die Nazis, die historischen, die damals unter Hitlers Fuchtel standen in seiner Zeit, als die so ein Monopol drauf haben auf den Begriff Faschismus. Nee, das lässt nicht gelten. Und ich finde das, was ich da vorlasse von Trump und das, was ja auch sonst unsere Politiker hier, Merkel und so, vertreten, auch wenn sie nicht ganz so, das, ja, nicht so brüsk sind, haben es nicht genannt beim Namen. Aber ja, der Segen, der ist Merkel wichtiger, nur die Freiheit und was da. Ja, ich will jetzt nur sagen, ach, verdammt, was rede ich da? Das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur über Trump sagen und Stefan ihn noch mal kurz anzählen, beziehungsweise einfach nur ganz faktisch nennen, so wie Stefan sich die Welt vorstellt, nämlich, dass Trump ihm nicht faschistisch genug war, und zwar bei der Pandemie. Die Pandemie, die sagte Stefan, die war ja ein wahnsinns geiles Experimentierfeld in puncto Faschismus. Also ja, er phrasiert es nicht so, aber ich muss es anders erzählen, aber aus meiner Sicht, aus seiner Sicht, ich sag's, wie es ist oder wie es sich für mich darstellt. Also ja, dass das, genau, aus meiner Sicht ja fast so ein Experimentierfeld auf Faschismus, wie weit kann man gehen und wie kann man die Massen manipulieren. Aber gut, man kann es auch so sehen, gut, da ist eine Gefahr, ein Virus, ja, das stimmt ja auch, eine gewisse Gefahr ist, auch wenn es sicher nicht ganz so groß, nicht im Ansatz so groß, wie es dann aufgebauscht wurde von dem Herrn Virologen und all denjenigen, auf die Stefan so gern lauschte. Ne? Drosten, sagte er noch, erinnere ich mich ganz am Anfang. Oh, wie sicher fühle ich mich, wie geborgen fühle ich mich, wenn ich Drostens Podcast höre. Und ja, irgendwie so, das klingt gestört und das meine ich, das ist das eigentliche Virus. Wow, wie, also Corona und dieses biologische, wie, was für ein soziales Virus da in unsere Gesellschaft eingefallen ist. Ich meine, das hat auch mich überrascht, kann ich sagen. Obwohl ich schon davor Kommunist war und klar mir Gedanken gemacht habe. Und man weiß ja, ja, die Gedanken werden kontrolliert im bürgerlichen Staat. Und so sehen wir halt freiheitlich. Aber ich meine nur, also was Stefan dann sagt, naja, also gut, jeder Staatschef auf der Welt hat doch so praktisch profitiert, ne, davon, von diesem Gebell, ja, hier, da und so schwierig und gefährlich und du bist der Held, genau, weil der Staat den braucht jetzt. Und ich sag, da ist ja auch was dran. Ich sag ja, das war ja eine reale Gefahr. Und ich finde halt, nach 3-4 Monaten hätte man dann wieder aufmachen können und sagen, ach so ganz so war es jetzt doch nicht, oder spätestens nach einem halben Jahr. Aber so weit kommt es halt nicht. Und okay, und das ist ja das Problem, vor dem auch Stefan, oder für das er ja auch der Grund ist. Deshalb zähle ich ihn auch an, weil ich das ganz klar sage, ja, nee, sorry. Ihr, dir genau das Problem. Genau, das Problem wart bei Corona und ihr wollt heute immer noch nicht sehen oder wollt immer noch so drüber reden und immer noch, ich finde das ganz, ganz eklig, aber ich habe ein schönes Video gemacht, kann ich sagen, vielleicht kann ich das irgendwann rausbringen, aus den Schweizer Alpen, aus den Bergen, und da habe ich über Corona geredet und genau, da merkt man, hey, was für ein langweiliges Thema das eigentlich ist, man kann nicht mal eine Stunde, zumindest ich nicht drüber reden, eine halbe Stunde und da was abgehandelt, abgefrühstückt und dann lieber über was anderes reden. Genau, nämlich den Faschismus. Über den habe ich da weiter geredet, aber es ging vor allem um die DKP und meine Genossen, und denen wollte ich noch ein paar Empfehlungen geben, wie man mit dem Faschismus fertig wird und so. Aber ja, also Corona, bleiben wir dabei. In den Schweizer Alpen meinte ich, ja, da ging ich spazieren, machte ich ein schönes Video und ich fand es ganz okay, dieses Video. Ja, sprachgewaltig, ja, ich habe auf den Tisch geschlagen, aber das einfach um Schluss zu machen mit Corona und all diesem Wahnsinn, den Stefan und all diejenigen so vertreten haben, auch Wolfgang, ne? Der nannte Giorgio Agamben einen Corona-Leugner, diesen italienischen Philosophen, den ich damals auch vorlas in meinem Podcast. Aber egal, Agamben hat dazu ein kleines Buch geschrieben zu Corona eben. Und ja, und das ist so schön. Corona-Leugner, vor allem zu diesem Begriff, dass das mit Holocaust-Leugnern zusammensteht und genauso trifft. Das hat Agamben da auch erklärt. Und ja, aber triftig ist es für mich deshalb nicht. Kritik an der Pandemie und ihrem Regime mit dem Begriff Corona-Leugner zu belegen. Aber gut, das ist einfach so gang und gäbe hier. Und ich will nur das eine noch zu Ende erklären. Also Stefan sagte dann, ja, Trump ist halt nicht faschistisch genug. Also ja, das sagt er nicht wörtlich, aber ich verstehe das. Trump hat daraus keinen Profit gezogen damals. Er ist nicht so klug, 2020. Jeder andere Staatsmann, der wusste, ja, jetzt kannst du dich so hinstellen, kannst autoritäre Politik machen und sagen, ja, mit dem Hammer schlagen wir drauf und sagen, dass wir setzen die Gesetze aus. Ja, Rechtsstaat gab es früher mal, ich zähle nicht mehr das und das. Wir können jetzt einfach dies und das, weil, klar, die Bürger fürchten sich vor dem Virus, und da können wir schnell, ja, politischen Profit machen, klar, mehr Macht einsammeln und ja. Und das hat doch jeder Staatschef so gemacht, sagt Stefan, und hä, wie dumm muss man sein wie Trump, um das nicht zu machen? Und also wie beim letzten Podcast gesagt, also liebe Leute, wenn alles so ist, wenn alles, die Merz, die Scholz oder die Annegret Kramp-Karrenbauer, das war früher mal ein schöner Name. Aber die alle stehen da, oder die Politiker, die handeln das ab, die Trumps, die Bidens. Und ja, ja. Aber ich meine nur, wälzt doch nicht immer die Schuld auf die ab und sagt, der ist so und so, der hat ein Rad ab und der. Nee, liebe Leute, hört euch doch Stefan an, hört euch selber an oder hört eure eigenen Gedanken an. Ihr seid doch viel dümmer, oder ihr seid ja diejenigen, ihr seid ja der fruchtbare Boden, auf den das Geschwätz eines Trump fällt oder alle diese anderen Politiker. Und ihr seid ja tatsächlich die. Du, Stefan, bist ja der das alles noch für normal hält. Und der dann sagt, ja, ach so, ja, jetzt will ich doch mal die Welt sprengen. Ja, jetzt fühle ich mich ganz verboten, aber auch noch nicht im leninistischen Sinne, sondern nee, einfach so ein ganz zerstörerisch doofen. Und ja, aber egal, weil genau Lenin, lieber niemals an Lenin denkt, weil lieber noch ganz normal sein, weil es ist ja normal. Hauptsache, du stehst da drin in der Herde, und Hauptsache, wie die Trump-Anhänger oder wie halt diejenigen, wo man heute sagt, ja, die wollen alles zerstören. Und lieber noch so als außerhalb der Herde sein, irgendwie komisch angeglotzt, der ist Kommunist, was will denn der, Und genau, Stefan, ja, so ist es halt. Man hat diesen Massentrieb oder Herdentrieb. Und sorry, deshalb wollte ich das vorher erklären, ja. Ich glaube, dass ihr euch dazu sehr andient. Ich glaube, der Teil ging jetzt verloren wegen dem Piepston. Ne? Das ist aber auch egal mit Bernd Ulrich und all dem. Ihr dient euch an, und ich drehe mich eher weg von dieser mehrheitlich Medienlandschaft in der BRD. Ich sage nur, vielleicht mache ich es auch falsch. Ich glaube, vielleicht, ja, müsste man eine Synthese finden aus diesen zwei Ansätzen. Ich glaube aber trotzdem, ganz hart halte ich auch daran fest, dass Stefan und Wolfgang und auch Thilo und alle der Aufwachen-Podcast früher mal nicht zu sehr sich zubewegen auf die Herde und zu sehr gesehen und gehört werden wollen und nicht verstehen, hä, es ist doch geil, einfach deinen fucking eigenen Podcast zu machen, in den eigenen vier Wänden, und ob da noch ein anderer zuhört, ist gar nicht die Frage, aber wenn man tausende Zuhörer hat, dann ist das doch auch gut. Da muss man doch nicht neidisch sein und denken, ah, oh, die anderen haben aber Millionen und ich will doch auch mal so sein. Und nein, nein, es geht halt nicht. Und vor allem, es ist auch eine Auszeichnung, hier in diesem Deutschland vor der Revolution nicht gehört zu werden, nicht von zu vielen. Das kann man doch mal verstehen. Ja, das fühlt sich komisch an dann vielleicht, aber es ist eine bronzene oder goldene Medaille an meiner Brust, an deiner, weil in mir nicht die Lust ist auf Krieg, und heute werden aber die ausgezeichnet, genau, für den Krieg trommeln, oder Historiker, die alles nochmal zurechtrückeln, ja. Aber okay. Also das mit Stefan und Trump, und ja, das war ihm nicht genug, ne, die Pandemie, und oje, da hätte man ja noch mehr rausholen können, und Trump, der Stefan machte nur diesen Punkt, um zu sagen, ja, Trump, der ist ja wirklich doof, also nicht mal das schafft er, nicht mal aus der Pandemie so einen politischen Profit ziehen, ja, dann hätte es doch locker gereicht mit der Wiederwahl für ihn. Ja, auch eine interessante These, ja, ich glaube, jetzt, wo ich drüber nachdenke, da ist auf jeden Fall was dran, denke ich, weil Biden ja echt so schlapp war und schwach und von seinem Aussehen und Auftreten und generell, dass ja die Frage schon war, wird er gewählt? Und es war ja auch knapp, denke ich, damals. Von dem her, ja, ein bisschen bessere, bisschen Zünd. Einfach, ja, dass das Volk applaudiert oder irgendwie in ihm einen großen Helden sieht, oh ja, er hat uns geschützt gegen irgendwas. Ja, das stimmt absolut, ja, so könnte man Politik machen, und so wäre Trump dann noch im Amt geblieben und wäre jetzt heute schon aus dem Amt wieder raus und dann wären andere. Aber okay, was soll das alles? Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang Stefan das sagt. Ich wollte das hier nochmal aufs Tableau bringen, weil das Ding ist, genau, das ist diese Horse Race Politik, wie Stefan und Thilo das früher hatten im Aufwand-Podcast. Horse Race. Ja, sorry, ich rede gleich zu Ende. Ja, ich habe jetzt auch gar nicht mehr mein richtiges Mikro. Ich rede hier nur in mein Handy. Also Horse Race, das gesagt wird, oh, Trump, der ist ja so doof. Oder der hätte ja so über die Ziellinie kommen können. Genau da am 6. November oder wann der Wahltag war denn in den USA. So und so. Aber der ist halt nicht klug genug. Und ja, ich als Politikberater, als Journalist, ich weiß doch viel besser. Ja, wie es ist. Und ist ja auch okay. Ich meine, jeder muss sein Geld verdienen. Auch ich habe es mir überlegt, so ja, in die Politikberatung zu gehen, oder genau, das mache ich ja schon für die DKP unentgeltlich, aber ja, mich auch anzudienen oder später könnte ich mal was verdienen, dachte ich, aber egal, das ist ja jetzt momentan noch nicht mein Ziel, aber trotzdem, ich meine, das ist eine reine Horse Race Berichterstattung oder eine Brille, Perspektive, die Stefan da aufsetzt. Und diese Frage, was inhaltlich mit der Pandemie ist, wie die zu bewerten ist oder was sich die Waage hält. Ne? Was war das noch? Das Justizsystem, ich meine, genau, das ist ein Ausnahmezustand, ne, im Sinne von Carl Schmitt. Und will man darüber überhaupt nochmal nachdenken und die eigene Rolle darin, und war das alles so richtig? Und nee, lieber nicht, sondern einfach, Trump und im Horse Race-Sinne. Ach so. Aber ja, jetzt reicht's auch, und ich sag, ich spinne. Genau, ja, ich schon. Aber Friedrich Engels eben nicht. Deshalb habe ich hier gerade nochmal diesen Artikel rausgesucht. Ja, ich erwähnte ihn schon. Diesen Mann der Revolution, also. Aber genau, das ist ja uncool. Das ist ja nicht mehr, worüber die heutige Gesellschaft spricht. Und in die setzt sich Stefan. Und oh Gott, jetzt sage ich was. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht sagen. Aber ist in Stefan nicht auch diese Zerstörungslust? Aber ja, ich will das nicht mal auf die Biografie unterbrechen, weil ich habe es in einem Video gesagt, die Biografie ist Schluss. Für mich, ich sehe mich genauso wie Stefan, dass ich nach Westen ging. Also Stefan, der irgendwo im Osten geboren wurde, östlich von da, wo er heute wohnt, heute wohnt er, glaube ich, in Frankfurt. Aber ich wurde ungefähr hier geboren, wo ich wohne, aber ich ging dann später nach Westen, nach Südamerika. Und genau so, sage ich, ging Stefan halt von seinem Geburtsort nach Westen und hat dort viel gesehen und hielt diese Landschaft für die beste. Und so auch ich irgendwie, oder das westliche Kapital, das mich halt dahin brachte nach Südamerika, meine ich, hielt ich deshalb fürs Beste oder halt es immer noch, oder ja, ich weiß gar nicht mal mehr, was ich denken soll. Und genau, in dem Video habe ich so gesagt, dass ich deshalb Stefan und allen, ja, alle lieb habe und alle einfach verstehe, auch wenn es mir eigentlich zu blöd ist, wie kann man denn sich so entblöden, dem westlichen Kapital, ne, immer so die Steigbügelchen zu halten und es zu rechtfertigen und alles, ja. Aber genau, Stefan setzt sich da rein. in diese Gesellschaft, wie sie heute ist, und sagt, oh, das ist cool, oder das, worüber man spricht, ja, das spreche ich auch mit rein und hoffe, das ist dann mal der Erste zu sein oder da, ja, halt auch mit Teil zu nehmen, Teil zu haben, sich mitzuteilen, und genau. Aber lass mich jetzt über Friedrich Engels was sagen, weil ich glaube einfach, dass das mehr Sinn macht und mehr Verstand ist, und genau deshalb die heutige Gesellschaft nicht so gern darüber spricht, weil sie weiß, dass sie überfällig ist, abgeschafft zu werden, und diejenigen, die ihr das verkünden oder wissenschaftlich vorzeichnen, wie das gehen kann, die sind natürlich da nicht gern gesehen und gehört, weil die ja da stören, wenn man das Ziel hat, die Gesellschaft immer so weiterzuhalten und durchzuschleppen, egal wie viel Leid und wie viele Millionen, Milliarden Menschenmassen darunter ächzen und wie viele Leiber verrecken. Aber hier in meinem Podcast kann ich es ja aussprechen, ja, Engels. Also hier aus der Unsere Zeit, Freitag, 12. Dezember 2025. Friedrich Engels und der historische Optimismus. Über Verantwortung und Zuversicht von Manfred Sohn. Ja, den Einstieg spreche ich mal aus, nur ein kleines lakonischer Hinweis hier. Ja, die DKP zählt kaum 3000 Mitglieder und ihr Parteiorgan, die Wochenzeitung Unsere Zeit, hat auf eine Auflage von durchschnittlich rund 5000 Exemplaren. Aber die DKP ist nach wie vor ihre stärkste Organisation. Wessen stärkste? Na, diejenige der deutschen Arbeiterklasse, oder? Ja. Ja, oder diejenigen, die sich an Marx und Engels orientieren. Ja, so steht es. Aber hey, jetzt weiter im Text. Ich springe hier vor und es geht um den Optimismus hier. Er hatte da eine Art Arbeitsteilung abgemacht mit Marx, und leider starb Marx dann schon früher, und deshalb brach Engels dann die Arbeit ab an dem, woran er eigentlich arbeitete, und übernahm das Werk von Marx, nämlich das Kapital, um das noch schnell fertig zu machen und rauszugeben. Ja, das ist genau diese Arbeit, vor der ich immer stehe. Aber ich finde, man sollte sich nicht zu viel Mühe machen. Verdammt, gib das doch einfach raus. Ist doch egal, wenn da noch Lücken sind oder alles nicht passt. Verdammt, ist doch scheißegal. Wer liest heute noch das Kapital? Nicht mal die DKP. Schaut da rein. Und ja, für was hat sich Engels und Marx erst, ne, die ganze Mühe gemacht? Für nix. Die DKP ist sich zu fein und sagt, ach, wir schreiben lieber unsere scheiß Flyer, die liest kein Schwein, aber Hauptsache. Also, ja, aber ich sag, genau, deshalb habe ich auch so die Strategie für das nächste Jahr. Ich will schon was rausgehen, geben, publizieren. Einfach egal was, Hauptsache es ist schlecht. Also ich meine nur, dass da immer Brüche drin sind in meinen Texten und alles nicht so passt, oder man denkt, ach, hättest du da nicht noch besser nacharbeiten müssen. Aber nein, genau deshalb, weil all diese Leute wie Engels und Marx, die schrieben so viel oder machten sich viele Gedanken, wie sie es rausgeben. Aber die Leute, die sind so doof, um das überhaupt zu lesen. Also die meisten, ja, es gibt ein paar Intellektuelle wie Wolfgang, die sich dann da stolz hinsetzen für die Marx-Band. Aber das sind auch die wahren, das sind auch nicht die wahren Marxisten. Und ja, letztlich, wer ist denn, also auch ich nicht, ne? Ich habe auch hier nur, aber immer ein paar Marx-Bände habe ich hier rumstehen und rumliegen hier auf meinem Bücherstapel, und ja, da blicke ich sehr gerne rein. Aber ja, für mein eigenes Schreiben eigentlich muss ich mir das so auch verzeihen, ne? Das so wird zu sein manchmal, und das muss man trotzdem rausgeben, oder warum auch nicht, ne? Also, warum nicht? Und ja, mich überfiel nur diese Frage, hätte Engels sich wirklich die ganze Arbeit machen sollen oder sich das sparen, beim Kapital von Marx nochmal nachzuarbeiten, oder hätte er nicht lieber an seinen eigenen literarischen Taten noch weiter gewerkelt? Aber das lesen wir jetzt hier im Text. Inneren Gesetze der menschlichen Gesellschaft. Am komprimiertesten zusammengefasst in den wenigen Sätzen von Marx in seinem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, verfasst im Jahre 1859. Auf drei Aspekte dieses Vorworts möchte ich hinweisen. Erstens, das ist nach meiner Ansicht immer noch eine präzise Beschreibung der Epoche, in der wir uns befinden. So wie sich in dieser Epoche unsere Eltern und Großeltern befunden haben und aller Voraussicht nach auch unsere Kinder und Enkelkinder noch befinden werden. Die zeitliche Ausdehnung dieser Epoche hat Marx durch die Formulierung langsamer oder rascher bewusst offen gelassen. Na, diese Epoche ist eben die des Übergangs. Vom Kapitalismus zum Sozialismus. Aber so genau steht das jetzt hier nicht drin. Hat mal Manfred Sohn vielleicht offen gelassen. Aber ja, weiter im Text. Allerdings erwarteten oder vielleicht besser erhofften sich Marx und Engels namentlich in ihren jungen Jahren, als sie beide um die 30 Jahre alt, das Manifest zu Papier brachten, dass sie die Umwälzung des ganzen ungeheuren Überbaus selbst noch erleben würden. Des Überbaus, also des politischen Spektakels, das über der Gesellschaft dargeboten wird. Das war aus Gründen, die ich gleich zu erläutern versuche, nicht der Fall. Diese Enttäuschung in der Dimension der Zeit, trotz der vorsichtigen Formulierung langsamer oder rascher, war, also es war wohl ein Zitat aus dem Manifest, wir als Erben von Marx und Engels dürfen das unverhohlen sagen, Irrtum Nummer 1. Die Enttäuschung in der Dimension der Zeit. Irrtum Nummer 2 war, dass diese Umwälzung zuerst in den damals fortschrittlichen kapitalistischen Nationen, also namentlich in Britannien, vielleicht auch in Frankreich oder anderen Staaten des westeuropäischen Halbkontinents, auf jeden Fall aber auf nationaler Stufenleiter stattfinden würde. Im Gefolge der Siege des dortigen Proletariats hätten dann andere, nicht so weit entwickelte Nationen im Windschatten dieses Erfolgs ebenfalls die Chance, auf ihrem Territorium eine sozialistische Produktionsweise durchzusetzen. Vielleicht sogar unter Überspringen der kapitalistischen Entwicklungsetappe. Aber den arbeitenden Klassen in Britannien, Frankreich, Deutschland, den USA und anderen damit vergleichbaren Nationen gelang es nicht, die Führung in der Entwicklung ihrer Länder zu übernehmen. Genau, die Revolution ist da eben gescheitert. Die Arbeiterklasse war zu schwach, hat sich bestechen lassen oder wurde eben niedergeschlagen durch die Gewalt der Bourgeois. Das hatte tiefgreifende Konsequenzen, die bis in unsere Zeit reichen. Der genannte Text von Marx beschreibt also nach wie vor präzise das, was gegenwärtig passiert, aber mit zwei Nachschärfungen, die heute anzufügen wären. Der Prozess dieser Umwälzung umfasst nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte. Jahrhunderte, gut, aber ja. Weiß nicht, ob Marx und Engels, ob man ihnen wirklich den Vorwurf machen kann, von Jahrzehnten gesprochen zu haben, als ob sie das nicht im Blick gehabt hätten, dass es durchaus um Jahrhunderte geht. Aber naja, also ich glaube schon, dass sie das überblickten. Aber weiter im Text. Und das ist auch sehr wichtig, um ja die Geschichte, um einfach strategisch richtig vorzugehen als Kommunist und solche, ja, einfach leeren, inhaltslosen Kritiken an DDR und all was gewesen ist, am Realsozialismus abzublocken und sagen, ja, man kann sich mit reale Kritik mit wirklichen Mängeln und Fehlern befassen, aber doch nicht mit einem Vorwurf, ach, das war noch nicht das Paradies und ja, nach 40 Jahren DDR, da hat auch Marx gesagt, da soll das Schlaraffenland ausbrechen. Nein, hat er nicht und hat auch sonst kein Kommunist gesagt und damit basta. Aber ja, mit so einer Kritik muss man sich nicht befassen oder darf man auch gar nicht als Kommunist mehr, weil das eine reine Provokation ist von bürgerlicher Seite und keine fundamentale sozialistische oder gutmeinte oder zumindest eine stringente, feindlich gesinnte Kritik an unserem sozialistischen Aufbauprozess. Aber ja, weiter im Text. Der Prozess vollzieht sich nicht im nationalen Rahmen, sondern spielt sich vor unseren Augen international im globalen Rahmen ab. Wurzeln unserer Zuversicht. Es ist weithin bekannt, dass es zwischen den beiden Freunden Marx und Engels so etwas wie eine wissenschaftliche Arbeitsteilung gab. Während sich Marx vor allem auf die Enthüllung ökonomischer Gesetzmäßigkeiten warf, konzentrierte sich Engels auf die Erforschung der Bewegungsgesetze der Natur, die Menschheit als ein Teil von ihr eingeschlossen. Das sollte in das große Werk Dialektik der Natur eingehen, für das es bereits eine ausgearbeitete Struktur und einen Plan zum weiteren Vorgehen gab. Die Arbeiten daran hat Engels nach dem Tod von Marx gestoppt, weil er es für wichtiger hielt, die von Marx nicht mehr druckreif fertiggestellten zwei Nachfolgebände des Kapital herauszugeben. Das war eine gewaltige Arbeit, über der die Dialektik der Natur unvollendet und unveröffentlicht blieb. Sie erblickte erst 1925 in Moskau das Licht der Welt. Engels schrieb das alles zwischen 1873 und 1883, also als Mann in seinen 50er Jahren. Nach meiner Überzeugung enthalten seine Arbeiten von damals den letztlich tiefsten Kern unseres historischen Optimismus. Er schreibt unter anderem: Mit den Menschen treten wir ein in die Geschichte. Wir haben in den fortgeschrittensten Industrieländern die Naturkräfte gebändigt und in den Dienst der Menschen gepresst. Wir haben damit die Produktion ins Unendliche vervielfacht, sodass ein Kind jetzt mehr erzeugt als früher 100 Erwachsene. Und was ist die Folge? Steigende Überarbeit und steigendes Elend der Massen und alle 10 Jahre ein großer Krach. Erst eine bewusste Organisation der gesellschaftlichen Produktion, in der planmäßig produziert und verteilt wird, kann die Menschen ebenso in gesellschaftlicher Beziehung aus der übrigen Tierwelt herausheben, wie dies die Produktion überhaupt für die Menschen in spezifischer Beziehung getan hat. Die geschichtliche Entwicklung macht eine solche Organisation täglich unumgänglicher, aber auch täglich möglicher. Also es ist irgendwie drängend, ja, die Widersprüche wachsen, die unterdrückten Klassen ächzen, aber es ist auch täglich möglicher, weil wir jetzt endlich mehr herstellen, mehr produzieren können. Und was ich so schön fand, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, aber darum geht es ja, das Verstehen und Nachdenken, dass erstmal sind wir herausgehoben aus der Tierwelt durch die reine Produktion, aber auf eine spezifische Art, also spezifisch verstehe ich hier im Sinne der Art, wir sind eine Art oder was, die Menschheit oder diese Spezies, genau das, spezifisch, aber wie auch immer. Also jedenfalls, dass wir jetzt so viel mehr herstellen können, ja, wir haben nicht mehr so die Banknot oder müssen nur danach schauen, wie die Tiere, wie sie jetzt Tag für Tag zurechtkommen, sondern wir können einen Überschuss erwirtschaften und ja, ein Kind kann jetzt mehr herstellen als früher 100 Erwachsene, als sie noch ja nur mit Hacken oder so das Land bearbeiten oder als Jäger durch die Prärie galoppierten und stampften und genau. Aber trotzdem sind wir noch nicht ganz raus aus dem Tierreich, sondern erst eine bewusste Organisation der gesellschaftlichen Produktion. Erst, dass man das, also bewusst nachdenken, organisiert, administriert und plant und das aufschiebt oder das vorzieht, das verschiebt und hier und dahin transferiert und eben verschifft oder ja, einschifft, dies und das. Aber nicht so wie heute, ne, nach dem Markt, nach den Regeln des Bourgeois, dass jeder mal produziert und am Ende schaut man, der Markt nimmt das ab oder das ist ja alles eine große Krise, was deshalb zu diesen ständigen Krach Wirtschaftskrisen führt, wie Engels da schreibt. Aber das Ding ist eben, das wird uns dann herausheben aus der Tierwelt, nämlich in gesellschaftlicher Beziehung, dass wir endlich planmäßig produzieren. Dann werden wir auch gesellschaftlich gesehen keine Tiere mehr sein, so wie wir es heute noch sind. Spezifisch gesehen, ja, heben wir uns schon von den Tieren ab. Aber gut, vielleicht versteht ihr das, diesen Sinn. Ich wollte nur noch kurz sagen, lasst mich noch kurz das Zitat von Engels zu Ende lesen. Täglich möglicher. Von ihr wird eine neue Geschichtsepoche datieren, in der die Menschen selbst und mit ihnen alle Zweige ihrer Tätigkeit, namentlich auch die Naturwissenschaft, einen Aufschwung nehmen werden, der alles bisherige in den tiefen Schatten stellt. Zitat Ende. In dieser neuen Geschichtsepoche sind wir noch nicht. Wir hängen noch in der Epoche der Umwälzung, die die Voraussetzung für diese neue Epoche erst zu schaffen hat. Zurück zur Frage. Ja, Frage, aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ich wollte nur das herausarbeiten mit diesem Optimismus. Ja, dass alles doch noch besser wird. Und genau, wir sind nicht auf dieser Höhe der Zivilisation, die es nur zu konservieren, zu behalten gilt, so wie Stefan sich das vorstellt oder Wolfgang oder wie ich das daraus sehe. Nein, oder wenn Wolfgang sich anders vorstellt, ja, dann halt zu leise und zu ganz hinten in seinem Hirn. Aber das kann er nicht ausdrücken, weil er dann, genau, denkt, er wird gestört oder zensiert. Und das ist ja so. Aber dann würde ich halt sagen, dir oder euch allen, ja, aber dann redet doch auch nicht mehr von Meinungsfreiheit und Medienfreiheit und ach, als ob wir es hier so gut haben und im Gegensatz zu China oder, nee, aber dann muss man halt da ehrlich sein und sagen, nee, so gut, so geil ist das hier echt auch gar nicht. Aber ich kann nicht mal frei reden und das ist das Problem. Aber die ganze Zeit so zu tun, als würde man frei reden und genau. Also, ich wollte jetzt nur noch kurz auf die DDR zurückkommen, nämlich Wolfgang, der ist ja wie ich auf dem Territorium von Westdeutschland geboren. Aber Stefan eben sozialisiert oder geboren auf dem Territorium der DDR. Aber das spielt auch gar keine Rolle mehr, denke ich. Das macht keinen Unterschied. Weil wie gesagt, wir alle sind geblendet vom westlichen Kapital, vom Gold und so auch ich. Vor allem ich, glaube durch meine Eltern, die haben viel hergeholt oder mich mitgenommen dann nach Südamerika. Und da durfte ich als Kind ja schon hin und deshalb hat mich das so geflasht, einfach, ja, beeindruckt und deshalb, ja, bin ich auch treu dem westlichen Kapital und danke dir und sag, oh ja, jetzt Weihnachten feiern, das ist halt die Zwickmühle, in der ich dann bin. Darf ich denn meiner Familie oder allen meiner Nation, meinem Haus, meinem Stammbaum Deutschland überhaupt was Schlechtes sagen? Nein, dass ich nicht zufrieden bin mit dir und deiner Politik, dass ich das auch für verbrecherisch halte? Nein, darf ich eben nicht sagen, denke ich dann, weil ich will ja genau treu zu Deutschland sein, weil es mir so viel gegeben hat. Genau das einfach, ja, Deutschland konservieren, ja, das muss für immer bleiben, weil ja, mir es so gut ging und ja, anderen vielleicht nicht, aber ja, gut, das kann halt nicht jedem so. Aber genau, und deshalb, wir alle sind da gleich, glaube ich, Wolfgang, oder egal, ob man aus dem Osten oder wo auch immer herkam, aus welchem Loch man da kroch, aber so wie Stefan es halt sieht, so wie ich es verstehe, ja, hat eine Lust an der Zerstörung der DDR. Und genau, das ist ja ganz logisch, ganz normal. Da denkt man doch gar nicht drüber nach. Das ist halt in sozialen Gesprächen mit einem Nachbarn und einem, ja, ist doch klar, DDR ist ja scheiße oder überhaupt. Und dann mussten wir für die noch Soli zahlen und all das. Also, aber, ja, denkt man mal so drüber nach. Dann wird es einem auch klar, wir alle haben eine Zerstörungslust und das ist irgendwie, aber halt erst ein Problem, es wird erst da als Problem gesehen, wo es sich auf das aktuell bestehende System bezieht. Ach, das darf man jetzt aber nicht zerstören. Ah, nee, ach so, die BRD, ja, die, nee, die ist hoch und heilig, unsere Kuh, ja, die schlacht man nie. Und du, ja, das wollte ich nur ausdrücken und, ja, das Schwert zücken, ne? Das wollen wir arbeiten mal, das sagte noch Trump mit gezückten Waffen letztes Mal mit. Aber ja, dann sage ich, kann ich Schluss machen und sage jetzt ja, genug für heute, für den heutigen Tag und ciao, ciao. Hasta mañana. Bis morgen dann.